Jetzt kommen wir zur Predigt. Heute geht es mal um das Thema die Arche Noah. Und dazu möchte ich einmal lesen Lukas 17, Vers 26 bis 30. Lukas 17, Vers 26 bis 30. Da lesen wir: Und wie es zu den Zeiten Noahs geschah, wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und sie alle umbrachte. Genau wie es in den Zeiten Lots geschah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch an dem Tag gehen, wenn der Menschensohn offenbart wird. Ja, hier einmal das aus dem Neuen Testament, wo auch auf die Zeit von Noah verwiesen wird. Und ich möchte gerne die Predigt heute in zwei Themen oder zwei Teile aufteilen. Einmal, was ist die Arche, die Sicht aus dem Alten Testament? Und dann als zweites Thema oder als zweiter Teil, was bedeutet das in dieser Zeit? Und dazu einiges aus dem Neuen Testament über die Arche Noah und was Jesus so gesagt hat, sprechen. Deshalb kommen wir jetzt erstmal zum Alten Testament, wo es wirklich um diese Arche geht, die Noah da gebaut hat, ein großes Schiff. Vielleicht so als zur Ermunterung am Anfang. Ich habe irgendwie mal gehört, dass man das Fußballstadion in München auch irgendwie mal Arche genannt hat, weil das so eine Form hat, wie man sich die Arche Noah oder wie so ein großes Schiff vorstellt, das Fußballstadion, diese Arena, die da im Norden von München ist. Ja, von der Größe könnte das sogar ungefähr passen, deshalb möchte ich jetzt auch mal auf diesen Vergleich kommen, um sich das von der Größe so einmal vorzustellen. Wir lesen nämlich dazu eine Angabe in 1. Mose Kapitel 6, Vers 15. 1. Mose 6, Vers 15. Und mache es so: 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Und wenn wir einmal zur Länge kommen, 300 Ellen, ja, wenn man das jetzt mal in Google eingibt, dann kommt irgendwas zwischen 133,5 bis 183 Meter als Länge für damals 300 Ellen raus. Man weiß nicht genau, welches Maß man da wohl genau genommen hat, aber von der Länge passt das dann zumindest ungefähr wie so ein großes Fußballstadion mit großen Tribünen. Also ich glaube, so ein Fußballplatz ist etwa 100 Meter lang und dann kommen ja die Tribünen drumherum und dann diese Wandverkleidung, die das Stadion in München so aussehen lässt wie so eine Arche oder so ein Schiff. Ja, nur mal so, dass man sich die Größe einmal so vorstellen kann, was Noah damals gebaut hat. Und die Arche Noah ist ja auch immer so ein schönes Malmotiv für den Kindergottesdienst. Wenn man jetzt in Google oder so mal Ausmalbilder, Bibel oder sowas eingibt, wo man dann eine ganze Menge findet, so für die Kinder zum Malen, dann findet man auch immer die Arche Noah, weil man das so schön zeichnen kann, so ein großes Schiff mit Tieren dazu oder Noah, der da irgendwie so ein Schiff baut. Kann man sich bildlich alles so ganz gut vorstellen. Ja, ich komme auch mal zur Sintflut, was da auch so neben diesen 40 Regentagen passiert ist. Das lesen wir in 1. Mose 7, Vers 11. Ein Fakt, den man vielleicht gar nicht so immer so beachtet. Da steht: Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und 40 Tage und 40 Nächte fiel der Regen auf die Erde. ja, neben halt diesem ganzen Regen, der da kam, die Fenster des Himmels, steht ja auch etwas, dass alle Brunnen der großen Tiefe aufbrachen. Und ja, was bedeutet das, Brunnen der großen Tiefe? Und man vermutet so, dass das wohl die Vulkane sind, die ausgebrochen sind. Und ich war neulich mal an einem, das hieß Mattvulkan, also ein Vulkan, der nicht heiß war, sondern also so ein Schlammvulkan. Da war ich neulich mal in Rumänien, da war ich für die Arbeit unterwegs, hatte eine Schicht irgendwie bis freitags nachmittags und dann musste ich halt samstags zurückreisen und dann hatte ich aber gesehen, dass Samstag am mittelspäten Nachmittag halt ein Flugzeug direkt von Bukarest nach Leipzig fliegt und dann hatte ich noch so ein paar Stunden Zeit, weil wenn ich jetzt morgens geflogen wäre, wäre ich dann erstmal irgendwo anders hingeflogen oder hätte irgendeine Umsteigeverbindung gehabt, dachte ich, lasse ich mir da doch lieber noch ein paar Stunden Zeit, nehme dann nachmittags das direkte Flugzeug von Bukarest nach Leipzig-Halle und da bin ich zu so einem kalten Vulkan halt hingefahren und da stand so ein Schild, das habe ich abfotografiert. Also es soll 700 solcher kalten Vulkane auf der Erde geben und 1500 Magna-Vulkane an Land, die halt ja, wirklich heiße Lava spucken können. Und dann vermutet man, also das schätze ich, das ist einfach nur eine Vermutung, dass es 1 Million, also Unterwasser-Magma-Vulkane gibt. 1 Million ist wohl nur eine Schätzung. Ich glaube kaum, dass man das wirklich ermitteln konnte, aber es sind nur sehr viele, möchte ich damit sagen. Und hier steht ja, dass die alle losgegangen sind. Hier, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf. So, wenn das passiert, ja, was gibt das für eine Katastrophe? Ja, zumindest wurde alles überschwemmt mit diesem Regen dazu. Und ich glaube, die Atmosphäre muss sich völlig verändert haben auf dieser Welt. Was muss das auch für ein Klimawandel gewesen sein, wenn man so parallel das Buch Hiob liest, da steht relativ viel über so Wetterkatastrophen und sowas, über Schnee und Eis. Wahrscheinlich hat sich das Klima abgekühlt danach, weil der Himmel verdunkelt wurde. Ich finde das schon alles sehr spannend und man kann sich das so ganz gut vorstellen, dass halt was sehr Großes auf der Welt passiert sein muss, eine sehr große Katastrophe. Und wenn man sich mit den Kulturen der Welt beschäftigt, irgendwo gibt es auch überall von Südamerika über bis zu Australien und Asien und überall irgendwie Legenden, dass es mal eine Sintflut gegeben haben soll. Ist irgendwie in allen Kulturen so drin. Das heißt, dieses Wissen wurde irgendwo in die ganze Welt seit der Zeit von Noah weitergegeben, dass es mal so etwas gegeben haben soll. Ich glaube, dass es das gegeben hat, weil es in der Bibel steht. Ich glaube auch, dass es viele Spuren heute noch davon gibt, wenn man so Fossilien findet oder halt, wenn man sich vorstellen kann, wie der Grand Canyon entstanden ist, als halt von so einer großen Fläche wie Nordamerika halt Riesenwassermengen wieder abfließen mussten. Ja, ist sehr spannend, sich so mit dem Thema so zu beschäftigen. Und im 1. Mose 7, Vers 1, da lesen wir, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich in dieser Generation gerecht erfunden vor mir. Ja, Noah ist da in die Arche gegangen. Dieser Bau von der Arche Noah, das war echt ein Jahrhundertprojekt, weil Noah fing im 500. Lebensjahr damit an und im 600. Lebensjahr sind sie dann halt in die Arche gestiegen. Ich habe es ja gerade sogar schon gelesen mit den 600 Jahren. So alt wurden die Menschen damals. Noah war 600 Jahre alt, als das Wasser der Sintflut über die Erde kam. Ja, ganz schön alt sind die Menschen geworden nach der Sintflut. Nie wieder hat jemand so ein Alter erreicht. Auch wenn in der Antike die Menschen dann teils sehr lange noch gelebt haben, aber so lange ist nie wieder so alt, also so lange hat nie wieder jemand gelebt nach der Zeit der Sintflut. Und Noah hat also sehr lange daran gebaut. Und das müssen ja auch viele andere Menschen in dieser Zeit mitbekommen haben, wenn jemand da so ein Fußballstadion, großes Schiff baut am trockenen Land, wo es überhaupt keinen, aus menschlichem Verständnis überhaupt keinen Sinn dafür gibt, so etwas zu bauen, und dann dauert das ganze 100 Jahre, bis es dann in Betrieb geht. Ja, ist ja ein großes Projekt gewesen, weil ich denke, da hat er nur so alleine dran gebaut, vielleicht mit seiner Familie. Ich kann mir ja nicht vorstellen, wenn kein anderer so gerettet wurde, dass die da mit dran gebaut haben. So heute, wenn man so Kreuzfahrtschiffe oder große Schiffe sieht, dann bauen da sehr viele dran. Die Meyer-Werft in Papenburg, die diese großen Kreuzfahrtschiffe baut, die hat also irgendwie 3.300 Mitarbeiter plus noch die ganzen Zuliefererfirmen, die halt da irgendwas hinbringen. Natürlich ist so ein Kreuzfahrtschiff ja von der Ausstattung sicher anders als die Arche Noah, aber nur, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, dass das halt kein kleines Bauprojekt ist, was Noah da gemacht hat. Und dass wirklich die Menschen das auch mitbekommen haben müssen und vielleicht dann auch mal nach dem Grund gefragt haben und sich damit beschäftigt haben. Aber es ist kein anderer mitgekommen. Wir lesen in 1. Mose 7, Vers 16. Und das waren Männchen und Weibchen von allen Lebewesen, und sie gingen hinein, wie Gott Noah geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihnen zu. Ich möchte mich konzentrieren auf und der Herr schloss hinter ihnen zu, nachdem halt die Tiere da drin waren und Noah und seine Familie. Und wenn man dann da weiter liest, geht es dann halt los mit der Sintflut. Danach war Ende, nachdem Gott da zugemacht hat. Als es anfing zu regnen, haben bestimmt noch Leute versucht, da irgendwie dran hochzuklettern. Aber dann war es zu spät, Gott hat die Tür schon zugemacht, und wer drin war, der war gerettet, und wer nicht drin war, der war nicht gerettet. Und so möchte ich einmal zum zweiten Teil meiner Predigt kommen, was das Ganze denn für heute bedeutet. Denn heute ist die Arche die Gemeinde von Jesus. Die Gemeinde von Jesus ist die Arche. Dort gibt es Rettung, wenn man zu Jesus kommt. Und wenn man zu Jesus gekommen ist, gehört man zur Gemeinde von Jesus. Auch wenn man sich vielleicht zu einer Ortsgemeinde bekennt, hier oder irgendwo anders. Man gehört dann zur Gemeinde von Jesus, und sie ist die Arche. Und in Berlin gibt es auch irgendeine Gemeinde, die sich sogar Arche nennt. Diese Arche von Gemeinde, die ist größer als so ein Schiff, auch größer als vielleicht, was ist so das größte Passagierschiff, vielleicht diese Ocean of the Seas, so eine ganze Kleinstadt, die übers Meer fahren kann, ist halt so ein großes Kreuzfahrtschiff, wo tausende Menschen plus noch Besatzung drauf leben können. Finde ich faszinierend, was man da alles braucht an Technik, dass das überhaupt so funktioniert, so eine ganze Stadt auf dem Meer durch die Gegend zu fahren. Aber die Gemeinde von Jesus, die ist noch größer, sie ist weltweit. In Ghana, als wir dort waren, da haben wir halt ein Kirchengebäude mal gesehen, also ein Gemeindegebäude, war nicht so ein klassisches Kirchengebäude, sondern halt so eine Gemeindehalle. Ja, ich würde sagen, das war so circa 100 Meter lang und 50 Meter breit, also auch so groß wie ein Fußballfeld, und Sonntag sollen da wohl 20.000 Geschwister zum Gottesdienst kommen. Also dieses Gebäude zu sehen, hat mich sehr fasziniert. Wir waren halt dort mal zu Besuch, es war aber innerhalb der Woche, aber auch da waren ständig irgendwelche Gruppen dort, am Beten. Das war auch alles offen. Das Dach diente also eigentlich nur als Sonnen- und Regenschutz. Da gibt es keine Kälte in Ghana. Das heißt, die Seiten, die waren teilweise echt offen. Das war also nur ein Wetterschutz, das Dach. Und dort kamen und gingen die Geschwister. Ne? Sie gingen da auch mal in Gruppen hin, einfach zu beten. Das Gelände wurde auch nicht verschlossen. Ich kann mich erinnern, hinten stand ein Lastwagen von der Gemeinde, wenn sie so vielleicht sowas wie Jesusmarsch in Berlin machen. Sie hatten so einen großen Truck. In Berlin gab es ja letztes Jahr diesen Jesusmarsch mit einem großen LKW, der als fahrende Bühne genutzt wurde. So etwas hatten sie irgendwie auch. Und dieses Fahrzeug sah echt klein aus, als es so dahinter stand. Obwohl es ein großer LKW war, so ein großes Gebäude. Und ja, so etwas gibt es jetzt weltweit. Die Gemeinde, also die Arche ist groß genug, da kann jeder hinkommen. Und wie kommen wir da rein in diese Arche? Nicht indem wir durch eine Gebäudetür von einem Kirchengebäude gehen. Nein, wir kommen durch das Kreuz von Jesus dort hinein. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, Cindy hat ja heute sehr gut eingeleitet, eben in der biblischen Lektüre und wirklich von Sünde gesprochen, dass Gott ein Problem mit unserer Sünde hat, aber dass er uns retten möchte und deshalb ist Jesus für uns gestorben und wir können zu ihm kommen. Wenn wir zu ihm kommen, zum Kreuz kommen, dann gehen wir in diese Arche hinein. Es ist egal, ob es viele oder wenige in dieser Zeit sind, das sagt auch schon Jesus zu uns, Lukas 18, Vers 8 und dann davon der zweite Teil. Lukas 18, Vers 8 und davon der zweite Teil. Wo haben wir es? Lukas 18. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde? Ja. Jesus fragt da schon, wird er den Glauben finden auf der Erde? Und wir sind wenige. Wenn man so durch die Stadt läuft, da erfährt man zurzeit hier nicht so von Jesus. In anderen Ländern mit Erweckung mag es anders sein und ich wünsche mir auch so, dass es hier in Deutschland sich verändert. Ich bete jeden Tag dafür und ich glaube, es wird sich auch noch einmal in unserem Land verändern, dass wieder an allen Orten das Evangelium gepredigt wird. Aber Jesus fragt hier schon, wenn er halt zurückkommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Deshalb ist es wichtig, persönlich mit Jesus zu gehen. Nicht, weil das die meisten tun, so wie in Deutschland, wir denken immer so, wir haben auch dieses demokratische Denken, so was die Mehrheit meint, das ist wohl die richtige Meinung. So ist es bei Gott nicht. Sondern wer sich zu Jesus bekehrt, der ist gerettet und er ist gerettet, egal ob sich jetzt weniger oder mehr als die Hälfte, 50% der Bevölkerung für Jesus entscheidet. Das hat nichts damit zu tun, so wie wir oft so denken, ja, was die Mehrheit denkt, das ist gut für unser Land. Das ist so in unseren Köpfen, wir haben das so gelernt, dass man so wählt und abstimmt und dann so der Kompromiss ist immer, wenn die Mehrheit mitgeht mit irgendeiner Entscheidung. Aber so ist es bei Jesus nicht. Jesus ist eine persönliche Entscheidung. Er ist für dich am Kreuz gestorben und nicht für andere genauso, aber nicht, dass du nur erkennst, dass er für andere gestorben ist. Er ist für dich gestorben. Wichtig ist es auch, in diesem Zusammenhang von der Entrückung zu predigen, weil wir jetzt in dieser Zeit leben, wo Jesus bald wiederkommt. Wir lesen einmal 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen in Wolken entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir für immer bei dem Herrn sein. Ja, wer genauer über die Entrückung lesen möchte, der muss halt Thessalonicher die beiden Briefe mal im Detail lesen. Aber auf jeden Fall kommt dann nach der Entrückung die große Trübsal. So, das ist dann der allerletzte Ruf von Gott. Jetzt ist die Zeit, sich für Jesus zu entscheiden. Dann geht man mit der Entrückung mit. Danach gibt es nur noch die Trübsal, die große Trübsalzeit, was wir jetzt so in der Bibellehre auch in der Gemeinde jetzt hatten. Auch in dieser Trübsal, die eigentlich für Israel gilt, aber wo sicher auch einige Christen aus den Nationen dabei sein werden, weil sie lau waren und bei der Entrückung nicht mitkommen, da werden noch einmal viele errettet. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis 14. Offenbarung 7, Vers 9 bis 14. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und mit den Ältesten und um die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das bedeutet nochmal die, die sich dann noch bekehrt haben und von ihren Sünden durch Jesus gereinigt wurden. Und hier in Vers 9, eine große Schar, die niemand zählen konnte. Ich verstehe nicht, warum sie niemand zählen konnte. Bleibt mir auch noch irgendwie ein bisschen ein Geheimnis aus der Bibel. Vielleicht ist es so gemeint, dass diese Zahl jetzt noch nicht offenbart werden soll. Warum soll Gott, der die Sterne gezählt hat, nicht diese Schar zählen können? Aber vielleicht bleibt es uns einfach noch nicht offenbart, noch ein Geheimnis, dass es dann noch eine Chance gibt, dass noch unzählig viele Menschen errettet werden. Ja, und genau wie Gott die Arche, jetzt kommen wir mal zurück zur Arche Noah, was ich da als letztes gelesen habe, wie Gott die Arche am Ende geschlossen hat und für die Menschen draußen es zu spät war, so wird es auch dort einen zu spät geben. Einmal bei der Entrückung, wer da zu spät war, sich zu spät bekehrt hat, obwohl er das Evangelium gehört hat, denn wir kommen gleich nochmal dazu, es wird überall das Evangelium bis dahin gepredigt sein, der wird halt diese große Trübsal, diese schlimmste Zeit, die jemals kam, miterleben. Und zum Ende dieser Zeit wird Jesus wiederkommen und dann ist es definitiv alles zu spät. Wer dann nicht bei Jesus ist, der geht verloren. Und das wünsche ich keinem. Ich wünsche auch keinem, dass er diese Trübsalzeit miterleben muss. Das wird nicht eine gute Zeit sein auf dieser Welt. Das wird die schlimmste Zeit, die es jemals gab und geben wird sein. Und deshalb müssen wir auch davon predigen, weil wir jetzt in dieser Zeit leben, wo das bald geschehen kann, weil so viel erfüllt ist an Prophezeiungen, die halt erfüllt werden müssen. Es muss ja alles aus der Bibel erfüllt werden. Und wenn diese Entrückung sein wird, das wird die ganze Welt mitbekommen. So, was wird das für ein Durcheinander auf der Welt sein? Was für Unfälle werden geschehen, wenn auf einmal aus Fahrzeugen die Fahrer, wenn sie wiedergeborene Christen sind, wenn sie auf einmal weg sind? Das wird ein Riesendurcheinander. Und danach werden auch nochmal viele zum Glauben kommen, die halt vorher nicht geglaubt haben, dass dieses Wunder einmal geschehen wird. So, in der Zeit wird zwar der Heilige Geist, der Tröster, nicht mehr hier sein, aber sie werden Gottes Wort kennen, weil vorher überall das Evangelium bis dahin gepredigt worden ist. Das lesen wir in Matthäus 24, Vers 14. Deshalb gibt es auch dann keine Ausrede mehr. Matthäus 24, Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ja, es wird halt überall noch das Evangelium gepredigt. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Langsam ist die ganze Welt erschlossen mit der Infrastruktur, die allein dafür nötig ist, wirklich zu den letzten Stämmen auf dieser Welt das Evangelium bringen zu können. So, wo wir Europäer und auch die Amerikaner sich nie für interessiert haben, in manchen Gegenden der Welt dafür die Infrastruktur aufzubauen, dass Missionare dahin kommen, das machen halt jetzt die Chinesen, die halt in Afrika überall Straßen bauen, die halt Eisenbahnstrecken bauen. Das hat Gott ermöglicht, dass Missionare überall hinkommen können. Die Chinesen und Inder, die halt überall Mobilfunknetzwerke aufbauen. Mittlerweile haben wir auf dem Mount Everest Internet. Ja, überall. Es gibt Starlink. Überall kann man auch das Evangelium jetzt empfangen. Es ist jetzt diese Zeit. Jetzt ist die Zeit, überall das Evangelium zu predigen. Und dann wird Jesus wiederkommen, wenn das alles erfüllt ist. Und jetzt ist eine Zeit wie bei Noah, das habe ich am Anfang gelesen, deshalb auch die Arche, die Gemeinde ist die Arche und Gott möchte noch so viele Menschen wie möglich zu sich ziehen. Cindy hat eben von der Ehebrecherin gesprochen, wo Jesus gesagt hat, nein, ich verurteile dich nicht, tu Buße und sündige nicht mehr, ich möchte auch dich, du Verbrecherin, du Sünderin, zu mir ziehen, hat Jesus ihr gesagt. Und jetzt ist die Zeit für uns. Er möchte noch so viele Menschen wie möglich erretten. Und ich bete jeden Tag für Erweckung in Deutschland, denn wir brauchen noch einmal Erweckung in unserem Land. Wir brauchen noch einmal einen Spätregen, da komme ich als nächste Bibelstelle drauf. Gott möchte aber, dass noch so viel wie möglich gerettet werden und deshalb bitte ich nicht für Erweckung, dass wir irgendwie eine schöne große Show in der Gemeinde haben, sondern ich bitte für Erweckung, dass noch so viele Menschen wie möglich gerettet werden, dass Gott sich noch einmal richtig offenbart, dass Zeichen und Wunder geschehen. Einmal natürlich, um Kranke zu heilen, dass es ihnen besser geht, dass Menschen frei werden, die so beladen sind, denn unser Land ist so beladen. Es gibt so viel Finsternis, dass wir davon frei werden, aber auch das andere sehen, mit Jesus wird ja auf einmal alles viel besser. Er macht uns frei von der ganzen Last, der Sünde. Jesus möchte uns frei machen. Er möchte unsere Last abnehmen und wenn das halt viele sehen, dann werden sich noch einmal viele bekehren, dann wird das noch mal bekannt werden. Und als Bibelstelle dazu Jakobus 5, Vers 7. Jakobus 5, Vers 7. Hatten wir, glaube ich, sogar am Anfang heute schon eigentlich für diese Bibelstelle so drüber gepredigt. Jakobus 5, Vers 7. So seid nun geduldig, Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Seht, der Landwirt wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis sie den Frühregen und den Spätregen empfangen hat. Um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir halt in eine andere Klimazone gehen, auch wenn hier das Klima langsam immer mehr auch so wird, nämlich wir müssen ins mediterrane Klima schauen, das ist so der landwirtschaftliche Teil von Israel, den betrifft das und dort ist halt es im Sommer sehr heiß und sehr trocken und dann gibt es halt den Frühregen, das ist im Frühling, eine Regenzeit und dann, also sie haben halt im Winter mehr Niederschläge und relevant für die Ernte ist halt der, der Regen im Frühling, das ist der Frühregen, dass erstmal alles so anwachsen kann. Dann kommt halt der heiße, trockene Sommer. Und dann im Herbst vor der Ernte, da ist wichtig, dass die Regenzeit wieder beginnt. Und das nennt man den Spätregen. Da ist nochmal ganz wichtig, dass die Früchte zur Reife kommen. Auch wenn hier das Klima vielleicht auch langsam mehr so wird, dass die Sommer immer heißer werden, immer trockener. Wir hatten das zumindest die letzten Jahre öfters. Da können wir das auch hier schon in unserer Klimazone schon mehr so erkennen, dass halt diese zwei Regenperioden halt sehr wichtig sind. Und der Frühregen, den ordnen wir mal zu in der Zeit vom der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes, der Geburt der Gemeinde bis zur Entrückung. Der erste Frühregen war halt zur Zeit der Apostelgeschichte, wo diese ganzen Briefe entstanden sind, die Zeit nach Jesus, das erste Jahrhundert. Und jetzt ist eine Zeit für einen Spätregen, der nochmal richtig stark auf unser Land kommen muss. Andere Länder, die hatten schon Spätregen. In Südamerika, wie viel Erweckung hat es da die letzten 20 Jahre gegeben? In Afrika, wo wir halt vor einigen Jahren mal waren, in Ghana, ein Land, was in Erweckung ist, weil Gott uns das zeigen wollte, hat er uns da auf etwas übernatürliche Weise in Kontakt gebracht und uns da halt mal einen Urlaub sozusagen, also eine Ferienzeit, dorthin geschickt, waren wir dort, haben das da alles gesehen, die großen Gemeinden, wo überall gepredigt wird, wo es auch falsche Geschwister gibt, haben wir auch erlebt, aber wo geistig viel passiert und wo noch einmal viele Menschen zu Jesus kommen, wo noch mal eine richtig große Ernte eingefahren wird in dieser Spätregenzeit und die kommt auch über Deutschland. Und momentan sind wir in einer Zeit, wo ich spüre, dass wir sehr, also in einem starken, heftigen, geistigen Kampf sind. Die letzte Zeit spüre ich nochmal wieder sehr viel Finsternis. So, ich kann diese geistige Welt so spüren, hat Gott mir geschenkt. Es ist sehr viel Finsternis. Satan versucht nochmal richtig anzugreifen. Aber er weiß, dass er Erweckung in unserem Land nicht vermeiden kann. Aber es liegt an uns. Wir müssen weiter beten. Wir müssen jetzt intensiver ins Gebet gehen. Intensiver. Wir müssen jeden Tag erstmal morgens für Erweckung in unserem Land beten. Wir müssen für Erweckung in unserer Hauptstadt Berlin beten. Denn Berlin ist so ein Schlüssel, es ist unsere Hauptstadt, das hat eine Bedeutung in der geistigen Welt. Und Gott, ich spüre, Gott möchte das so machen. Leipzig wird auch hier dran kommen. Das wird auch rüberschwappen. Was in Berlin irgendwie gerade in Mode kommt, das kommt auch immer nach Leipzig rüber. Leipzig schaut oft so auf Berlin, sagt manchmal sogar Altstadt, wir sind so das kleine Berlin. Oder ich habe sogar schon mal gehört, das bessere Berlin, was ich aber jetzt nicht so sagen möchte, wir sollen uns nicht mit Berlin vergleichen, wir sind Leipzig, wir sind eine eigene Stadt, aber Berlin ist unsere Hauptstadt und wir wollen auch nicht besser sein, das wäre ja stolz, das ist ja auch gegen Gottes Wort, also wir sind nicht ein besseres Berlin hier in Leipzig, wenn das jetzt jemand aus Berlin hört, da wollen wir nicht zustehen. Aber es wird auch hier rüberkommen. Auch Leipzig wird von einer Erweckung überschwemmt werden. Es wird kommen. Ich spüre es so im Geist. Und wenn du, ich habe ja jetzt so von der Entrückung auch gesprochen und von der großen Trübsal, die alte Offenbarung, kann man das ja nachlesen, die schlimmste Zeit, die auf diese Welt kommen wird, wenn du davor Angst hast, dann sage ich dir, du bist nicht fest bei Jesus. Sage ich wirklich, wer Angst hat, der ist nicht fest bei Jesus. Weil wer Glauben hat, der braucht keine Angst haben. Wir werden ja dann bei der Trübsal gar nicht dabei sein. Wir werden das auch nicht ändern können. Das hat nichts damit zu tun, ob wir heutzutage jetzt noch Bargeld nutzen oder alles mit Karte bezahlen. Ja, in der Trübsalzeit wird es kein Bargeld mehr geben, kann man ja nachlesen in der Bibel. Aber das wird sich nicht daran verändern. Wir werden das auch nicht wegbeten können, weil es wirklich Gottes Wort ist. Wir können ja nicht gegen Gottes Wort beten, was Gott gesagt hat, was Prophezeiungen sind, das wird so eintreten, was halt fest geschrieben ist. Aber wir müssen nicht dabei sein. Aber wir müssen einen festen Glauben haben und wir müssen tief ins Gebet gehen und wirklich Jesus jeden Tag zu unserer Lebenseinstellung machen. Denn wir kommen nicht in die Arche, in diese Rettung, weil wir etwas Besseres sind. Wir sind nicht besser. Wir sind genauso Sünder wie alle. Ich bin auch genauso Sünder wie ihr. Sondern weil Jesus für uns bezahlt hat, deshalb können wir bei Gott etwas Besseres als diese Trübsal bekommen. Deshalb sind wir von Gott geliebt. Er hat uns zuerst geliebt und ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und hat bezahlt, damit wir nicht mehr sterben müssen, damit wir nicht mehr verdammt werden. Und deshalb müssen wir fliehen vor der Sünde. Wir müssen fliehen aus Babylon. Babylon ist ja, wenn man das so übersetzt, auch ein Wort für Verwirrung. Davor müssen wir fliehen. Da denke ich auch an Berlin, wie in der geistigen Welt, wie sich Berlin so oft versucht hat, so mit Babylon zu verbinden. So, dass irgendwie so ein Geist von Babylon in unserer Hauptstadt so wirkt. Aber in Jesu Namen müssen wir daraus fliehen. Und auch Berlin, Gott möchte etwas Besseres rausmachen als Babylon. Babylon ist Sünde. So ein Synonym für Sünde, was Gott auch am Ende alles richten wird. Wenn ihr mal die letzten Kapitel vom Jeremia-Buch liest, ja, ein Wahnsinn, was da steht, was passieren wird mit denen, die in der Sünde, die in diesem geistigen Babylon bleiben. Deshalb möchte ich zum Abschluss sagen, wenn du fest bei Jesus bist, dann ist diese Predigt eine Erinnerung. Fest bei Jesus zu bleiben, weiter zu gehen mit Gott, auch weiter in diesem Gebetskampf, den wir wirklich jetzt haben, Gebetskampf für Erweckung in unserem Land und in unserer Stadt. Und wenn du nicht ganz fest bei Jesus bist, dann ist jetzt die Zeit dafür, sich wirklich ganz fest für Jesus zu entscheiden. Jesus wartet auf uns. Er hat für uns bezahlt. Er ist da für uns, er ist nur ein Gebet entfernt. Wir können jederzeit zu ihm kommen. Und jetzt ist noch die Gnadenzeit und jetzt ist die Zeit dafür. Und irgendwann gibt es einen zu spät. Wir wissen auch nicht, wie lange wir überhaupt leben. Es kann jeden Tag irgendein Unfall passieren, irgendeine Krankheit. Ja, dafür möchte ich jetzt zum Abschluss einmal beten. Jesus, danke für das Kreuz. Segne jeden, der das hier hört. Gib uns einen festeren Glauben an dich. Und wer es hört, vielleicht auch übers Internet, wer es hört und nicht fest im Glauben ist, jetzt ist die Zeit dazu, dich zu bekehren. Du kannst jederzeit zu Jesus kommen. Er hat alles bezahlt. Es ist alles vorbereitet, dass wir zu ihm kommen können in dieser Arche. So wie wir uns bildlich auch nochmal die Arche Noah vorstellen können, die so ein Rettungsschiff halt war. Ein Rettungsboot für alle, die sonst verloren gehen. Sei du unsere Rettung, Jesus. Amen.